Herzlich willkommen zum Unionsbubble Talk, der TV-Duell-Rückblick. Live aus dem Haus des Politikwechsels, live aus dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin mit einer hervorragenden Stimmung, was wir hier schon mal sagen können. Das Haus ist voll, es sind alle begeistert gewesen von einem unserer Meinung nach grandiosen Auftritt von Friedrich Merz. Vor mir sitzen Manuel Schwalm und Bahar Jamus. Herzlich willkommen euch beiden hier und unserem vierten Host, der uns aus dem schönen Bayern zugeschaltet ist. Lieber Marcel, auch schön, dass du da bist. Und wir sind damit auch zurück pünktlich zur absolut heißen Phase im Wahlkampf. Erstmal an euch alle die Frage, wie habt ihr es empfunden? Wie waren die 90 Minuten Merz versus Scholz?
Ja, dann fange ich mal an. Herzlich willkommen allen da draußen und auch hier drin, die uns lauschen. Ich war heute den ganzen Tag eigentlich in einer Stimmung wie vor einem wichtigen Fußballspiel. Eine Mischung aus Angespanntheit, aber auch Freude, dass es endlich losgeht. Und vor allen Dingen natürlich auch, wie dann sich am Ende der Kandidat und der Gegner dann verhalten. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht über die Performance von Friedrich Merz. Er hat das aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr gut gemacht, hervorragend gemacht. Er war auf den Punkt konzentriert, war top vorbereitet auf die Themen, die wir auch gesehen haben, wenn wir zurückdenken an die Karte, das Scholz-Zitat zur Zusammenarbeit mit der AfD, zur angeblichen Zusammenarbeit mit der AfD, das hat mir schon sehr, sehr imponiert. Und dann darauf auch dann noch weitere Folgen, Fakten wie die Pflichtverteidiger bei der Frage der Asylpolitik, dass das reingehandelt wurde von den Grünen. Das ist auch ein Fakt, der irgendwie in der politischen Debatte bisher noch nicht aufgemacht wurde, aber Merz war da griffbereit und war auch schlagfertiger, war wacher, war selbstbewusster, hat den Kanzler auch so deutlich zum Wanken gebracht. Und Friedrich und Olaf Scholz wurde dann aufgrund dessen, dass er merkte, dass er immer weniger durchdrang mit seinen Botschaften, dann auch immer persönlicher irgendwie. Also er hat ja wirklich zwei, drei Mal ihn wirklich ziemlich persönlich angegriffen, was ich ein bisschen drüber fand auch. Aber nun gut, so ist das nun mal. Und für mich klarer Sieg durch nicht nur durch technisches K.O., sondern wirklich durch K.O. in der 12. Runde durch Friedrich Merz. Und ich denke, wir können noch mal mehr in die Details reingehen. Bahar, wie hat es dir denn gefallen?
Ja, also ich fand es sehr lebhaft, muss ich sagen. Lebhaft. Ja. Also vielleicht auch das erste und einzige Mal, dass ich Scholz lobe. Er war tatsächlich nicht öde. Also irgendwie fand ich das Duell tatsächlich ein würdiges Duell. Das muss man sagen. Ich will jetzt nicht sagen auf Augenhöhe. Aber es war auf jeden Fall lebhaft. Am Anfang dachte ich noch so, oh Gott, werden wir jetzt eine halbe Stunde semantische Debatten haben? Werden wir jetzt nur über Brandmauer reden? Wird es nur um die AfD gehen, um die Definition von Zusammenarbeiten? Und dann ging das Thema Gott sei Dank relativ schnell vorbei. Ich fand es aber gut, dass das begonnen hat so, weil ich dachte, das muss man aus dem Weg räumen. Und Scholz hat natürlich gleich angegriffen mit seinem Wortbruch, Vorwurf. Es war irgendwie schon klar, dass der kommen muss. Gefühlt hat er ja auch nichts anderes mehr, außer irgendwie die Glaubwürdigkeit von Friedrich Merz zu attackieren. Inhaltlich hat man übers gesamte Duell gemerkt, kann er ihm eigentlich überhaupt nicht stellen. Ich glaube, wir werden dann noch mal durchgehen, an welchen Stellen er auch wirklich, ich will sagen, die Unwahrheit gesagt hat, beziehungsweise die Wahrheit sehr gebogen hat, was seine Politik angeht. Aber mir hat Friedrich Merz vor allen Dingen gefallen, weil er bewaffnet war mit Fakten, mit Zahlen, mit einem beeindruckenden Elefantengedächtnis, um das mal so zu sagen. Und jetzt mal den Parteisoldaten kurz zur Seite. Wie du schon gesagt hast, der Stil war ganz spannend. Ja, also während Friedrich Merz sehr souverän wirkte, ja, zum Schluss, ne, wurde es nochmal kontrovers. Da hat er sich auch hier und da vielleicht nochmal, mit den beiden Moderatorinnen, die übrigens, fand ich, einen sehr, sehr guten Job gemacht haben, muss man einfach mal sagen. Also ich habe nichts zu meckern, will auch gar nichts meckern, sondern die haben das sehr souverän gemacht und wirklich sehr klar und fair und die beiden auch gut gestellt. Und wie gesagt, zum Schluss hin wurde es dann nochmal ein bisschen herausfordernd. Aber Scholz war einfach so angefasst an vielen Stellen, wo ich dann auch so dachte, so reagiert man, wenn man erwischt wurde. Und er wurde schon erwischt, mehrfach von Friedrich Merz, der einfach verdammt gut vorbereitet war. Also insofern, für mich war das, ich bin heute auch ein bisschen nervös gewesen, ja, weil ich glaube, alle drauf geguckt haben. Jetzt freue ich mich ehrlich gesagt auf das Viererduell.
Okay, das war schon mal die erste Einschätzung hier. Marcel, wie ist es am Fernsehen gewesen? Wie war die Stimmung bei euch in Bayern?
Ja, erstmal schönen guten Abend ins Konrad-Adenauer-Haus. Schade, dass ich heute nicht dabei sein kann. Ich habe oder wir haben das Duell im schönen Aschaffenburg mitverfolgt und Manu hat es ja schon angesprochen mit dem Fußballspiel. Es war bei uns heute schon den ganzen Tag wie vor einem Fußballspiel. Wir sind alle große Fußballfans, gucken samstags immer Fußball. Und also ich war auch den ganzen Tag aufgeregt und am Abend hat sich dann die ganze Familie, außer der Kleine, der musste leider ins Bett, aber ansonsten die ganze Familie, meine Frau, unser Ältester und ich vor den Fernseher gesetzt und haben das TV-Duell verfolgt. Und ja, ich kann mich größtenteils eigentlich nur euch anschließen. Ich bin begeistert vom Auftritt von Friedrich Merz. Er war ruhig, sachlich, inhaltlich fundiert. Und gerade was Thema Außenpolitik und so weiter anbelangte, auch staatsmännisch, er hatte die Zahlen parat. Er hat Scholz gut gekontert. Man hat Scholz auch angemerkt, dass ihm der Auftritt von Merz wahrscheinlich nicht so zugesagt hat. Er wurde dann gegen Ende vor allem auch sehr überheblich, indem er Merz-Aussagen mehrfach als lächerlich bezeichnet hat und so weiter. Also wurde da relativ unausgeglichen und man sagt Friedrich Merz ja gern nach, dass er impulsiv sei und der Kanzler meint von sich, er sei besonnen. Ich hatte den Eindruck, das waren dann heute die getauschten Rollen. Also ich habe Merz und Scholz ganz anders erlebt, als die Zuschreibungen oftmals sind.
Ja, danke dir. Also das finde ich auch bemerkenswert. Ich muss grundsätzlich sagen, ich fand Friedrich Merz war sehr schnell im Setting, war sehr schnell am Thema. Und er wirkte auf mich auch wirklich sehr gelassen, fröhlich, engagiert, nach vorne, fest in den Themen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hatte ich eigentlich auch nicht gedacht. Ich hatte ein bisschen Sorge davor, dass wir ein sehr steifes Duell erleben. Deswegen bin ich bei dem, was Baha gesagt hat. Weil natürlich, wir wissen von Scholz, der sogenannten wandelnden Aktentasche, dass er halt auch sehr kleinteilig und detailliert sein kann. Und von Friedrich Merz wissen wir nun mal auch, dass er Akten fressen kann und inhaltlich vorbereitet ist. Deswegen war das meine große Sorge. Und umso schöner fand ich es, dass es wirklich eine wirkliche Debatte war, ein wirkliches Duell war und auch wirklich Argumente ausgetauscht worden sind, weil das war zumindest mein Eindruck. Ich gebe das hier jetzt mal direkt in die Runde. Aber es sind auch unterschiedliche Konzepte von Politik deutlich geworden. Oder wie habt ihr das wahrgenommen, Baha Manuel?
Ja, ich weiß gar nicht. Also es gibt ja schon die ersten Beschwerden hier in der auf Twitter, dass es sich um eine GroKo-Debatte gehandelt hat. Also wenn man den Wahlkampf ausblendet, glaube ich, hat der Michael Bröcker geschrieben, dann hat man jetzt eigentlich ein GroKo-Duell gehabt. Das teile ich so nicht. Ich glaube, dass man zwei Personen, die lange in der Politik sind, staatsmännische Verantwortung verstehen, dass die sich an bestimmten Punkten einig sind, ist hoffentlich selbstverständlich. Und gerade am Anfang hatte man irgendwie so das Gefühl, okay, sie reichen sich erstmal die Hand, ja, da wird einmal kurz abgeklatscht, bevor es in den Ring geht. Und dann waren aber schon zwei verschiedene Weltbilder klar gewesen. Also,
vielleicht bevor wir da weitergehen, direkt meine Frage dazu. Wie passt dann genau das am Anfang? Ich fand das nämlich etwas verstörend, dass, ja, wir sind uns alle einig, dass Demokraten untereinander reden müssen und redefähig bleiben müssen. Mhm. Aber wie hat es dann auf dich beispielsweise gewirkt, dass am Anfang diese Wortbruchdebatte und wir kennen diese gesamte Aufregung der letzten anderthalb Wochen bei uns, die große Frage, Wirkte das noch authentisch oder war Scholz eigentlich auch klar, dass er mit dem Vorwurf, ich traue Friedrich Merz nicht mehr, dass das nur noch vorgeschoben
wird? Genau, also vielleicht nochmal den Punkt machen. Was ich sagen wollte ist, natürlich wurden dort zwei verschiedene Weltbilder sichtbar. Und ich finde so vom politischen Stil her oder ja von der Policy her, fand ich das jetzt gar nicht so krass unterschiedlich, sondern es hatten einfach zwei unterschiedliche Vorstellungen, wie diese Gesellschaft, wie die Wirtschaft, wie Politik im Land gestaltet werden soll, aufeinander getroffen. Aber du hast schon recht, dieser Sprung gleich in diese Wortbruchdebatte, das war, glaube ich, daher geschuldet, weil wahrscheinlich das Willy-Brandt-Haus und die brillanten Strategen dort und in den Agenturen ihm wahrscheinlich gesagt haben, da musst du hingehen, die Glaubwürdigkeit von Friedrich Merz ist seine größte Schwachstelle. Also hat er das gleich zuerst gebracht, ja, erster Eindruck, und man hat es gemerkt, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass das die, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, Strategie der SPD war, deswegen hat er es zum Abschluss auch nochmal rausgeholt, dieses Wortbruchthema. Er wollte über das Diskreditieren von Friedrich Merz diese Debatte gewinnen oder framen, unabhängig der politischen Konzepte. Und das war einfach zu früh rausgeholt. Also er hat das einfach, dieser Schuss, der war zu früh und damit war er weg und irgendwie für alle vergessen. Am Ende hat er es noch irgendwie ein bisschen gequält, versucht rauszuholen. Aber ich glaube, Friedrich Merz hat sehr klar erklärt, warum er seinen Gedanken oder seine Position hier verändert hat. Und damit ist das für jeden Zuschauer nachvollziehbar gewesen. Und damit lief dieser Angriff völlig ins Leere.
Das war für mich auch ein Punkt, den ich eigentlich sehr erschreckend bei Olaf Scholz fand, um ehrlich zu sein. Es stand dieser angebliche Wortbruch im Vordergrund. Man könnte jetzt übrigens auch mal argumentieren, dass der Wortbruch eigentlich schon längst von Rot-Grün zwei Tage nach seiner Rede damals begangen wurde, weil dieser Gruppenantrag zur Abschaffung des Paragraphen 218 Strafgesetzbuch eingebracht wurde und damit eigentlich das Angebot von Friedrich Merz schon ausgeschlagen war. Aber alles mal dahingestellt. Was ich so erschreckend fand, war, dass es nur Friedrich Merz war, der überhaupt die Opfer erwähnt hat. Also für Scholz war es wirklich nur der Fokus auf diese Debatte um den angeblichen Wortbruch und die AfD, aber um die Opfer, da ging es nicht. Und das fand ich bei Merz, wie er das auch schon nach Solingen gesagt hat, mit Es reicht, damals in der Bundespressekonferenz, und wie er es auch nach Aschaffenburg nochmal sehr deutlich gemacht hat, dass es wirklich was mit ihm gemacht hat.
Ja, und das stimmt ja auch. Das ist ja auch so, was wir hören, was uns berichtet wird. Das sagt auch Friedrich Merz selber, indem er berichtet aus der Fraktionssitzung einen Tag, also am Dienstag, vor dem Mittwoch, wo der Entschließungsantrag eingebracht wurde, wo dann eben berichtet wurde von den MdB-Kollegen aus Magdeburg und aus Aschaffenburg, die das mal wirklich anscheinend sehr plastisch, sehr deutlich geschildert haben, was dort passiert ist und dass dort wirklich die Stecknadel im Fraktionssaal fallen konnte und manche Kolleginnen dort der Fraktion auch mit der Fassung gerungen haben. Das muss wohl wirklich sehr eindringlich, sehr bedrückend gewesen sein, weil dort nochmal Details aus dem Tathergang mitgeteilt wurden. Und da war die Fraktion dann auch klar und mit ihr zusammen der Fraktionsvorsitzende. Also das sehen wir auch. Und das ist als Motiv wirklich sehr glaubhaft auch bei Friedrich Merz. Das hat was mit ihm gemacht. Und ich wollte noch einen Satz sagen. Also die SPD macht ja etwas, was sehr klassisch ist. Einen sehr klassischen Wahlkampf. Man macht so ein bisschen vorher die Inhalte irgendwie, versucht so den Standpunkt klar zu machen. Und jetzt macht man zum Ende hin eine Personalisierung, eine Zuspitzung auf die Person. Und das haben wir heute auch in dem TV-Duell gesehen, wo dann eben ein Olaf Scholz sich hinstellt und versucht, die charakterliche Eignung von Friedrich Merz eben in Abrede zu stellen. Man kann sich nicht auf ihn verlassen. Er ist wortbrüchig geworden. Das versuchen sie ja auch schon seit anderthalb Wochen zu spielen. Aber sie haben selbst den unbeliebtesten Kanzler, Kandidaten seit 1949 in ihren Reihen. Sie versuchen jetzt eine Zuspitzung, eine Personalisierung zwischen Scholz und Merz darzustellen, die einfach nur schief gehen kann, weil Merz eben
funktioniert nicht.
Wir haben das vorhin auch gesehen, als die Bildumfrage da war von Insa in den einzelnen Kompetenzzuweisungen. Fast in jedem dieser, wie viel waren es, 13, 12 Kompetenzfelder liegt Friedrich Merz vorne. Er liegt in der Kanzlerfrage vorne.
Er hat einen Plan und das merken die Leute auch draußen. Da geht er auch nicht den Weg des kleinsten Widerstandes, sondern stellt sich da auch in den Sturm. Und dann haben die Sozialdemokraten jemanden wie Olaf Scholz und machen dann eine Personalisierung, schwarz gegen weiß, rote gegen uns. Da merkst du schon konzeptionell, dass dieser Wahlkampf der SPD komplett entgleist ist. Und das hat sich heute auch wieder im Duell gezeigt, wo dann auch sehr schön, sehr gut vorbereitet, mir hat das sehr, sehr gut gefallen, Friedrich Merz gekontert hat. Mit dem gelben, ich glaube, es war ein gelber Zettel, ich sage schon mal die gelbe Karte.
Ja, ich glaube, gelb war es.
Er war gelb, ne? Wo ich dann geschrieben habe, auch ja, jetzt die gelbe Karte für Olaf Scholz. Und er hat ihn da wirklich dann auseinandergenommen, weil es ist kein Wortbruch. Wortbrüchig in dem Sinne wurde es 2-3 Tage später, als die Fraktion der SPD und der Grüne eine Verfahrensmehrheit zur Einbringung des Gruppenantrages in den Deutschen Bundestag gebracht haben. Damit war diese Vereinbarung, dieses Angebot, war keine Vereinbarung, dieses Angebot hinfällig. Aber das sind kleinteilige Debatten, die wir von der SPD und von Olaf Scholz jetzt auch noch ständig hören werden, wahrscheinlich bis zum Wahltermin. Es geht ja um was anderes, nämlich darum, wie wir in die Zukunft gehen wollen mit unserer Bundesrepublik Deutschland.
Und da hast du vielleicht auch nochmal den Punkt offengelegt, warum diese Kampagne der SPD nicht funktioniert. Wenn du den Menschen in dieser Wahl Zukunft verkaufen willst, dann kannst du das nicht mit einem Kandidaten machen, der maßgeblich verantwortlich ist für die Situation in den letzten 3 Jahren. Es geht einfach nicht. Da kannst du dich biegen und drehen und wenden. Aber Olaf Scholz steht nicht für Aufbruch. Der steht auch nicht für einen Politikwechsel. Er stand 2021 für ein Weiter-so. Dafür wurde er auch gewählt, für ein verlässliches Weiter-so, keine Experimente, weil die Alternativen irgendwie doch zu unsicher schienen. Und jetzt, wo es einen Politikwechsel braucht, kann die SPD nur einen Kandidaten anbieten, der für das Weiter-so steht, von etwas, was schlecht gelaufen ist.
Ja.
Also wieso sollten Menschen sich für diesen Kandidaten aussprechen?
Aber das...
Ja, und auch während dem Duell hat er sich ja immer wieder als der Weiter-so-Kandidat präsentiert. Hat er ständig gesagt, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich will das machen, ich. Also er hat sich ja für die Bilanz der Ampel auch dann quasi selbst verantwortlich gemacht. Markus Söder hat es ja auch in seinem kurzen Zwischenclip angesprochen, wie oft der Kanzler eigentlich das Wort ich verwendet. Und auch gerade beim Thema Migrationspolitik. Er hat behauptet, noch kein Kanzler wie er hätte vorher einen so harten und restriktiven Kurs in der Migrationspolitik gefahren und er habe diesen Kurs durchgesetzt.
Ja.
Also ich habe jetzt mit Andrea Lindholz, du hast sie gerade eben schon angesprochen, die letzten Wochen des Öfteren am Infostand gestanden bei uns in Aschaffenburg und da höre ich eigentlich von den Leuten, es muss sich jetzt was ändern, es kann nicht so weitergehen. Und die Resonanz für die 5 Punkte von Friedrich Merz und der Union, die war wirklich groß. Und die Leute haben gesagt, ja, das sind Punkte, die müssen jetzt auch relativ zeitnah umgesetzt werden. Also von restriktivem Kurs und hartem Kurs in der Migrationspolitik ist bei den Leuten auf der Straße nichts zu merken.
Ja, das ist das Dilemma von Olaf Scholz, ne? Der möchte gerne den Menschen ein Weiter-so verkaufen. Das Weiter-so ist objektiv betrachtet aber eine Katastrophe. Also versucht er den Leuten zu erzählen, dass alles mit ihm super gelaufen ist. Das passt einfach nicht zusammen. Und das hast du heute in diesem Duell einfach gemerkt. Der hat ständig versucht zu erklären, was er nicht alles Großartiges geleistet hat. Aber egal, welche Zahlen du dir anguckst, es ist einfach nicht gut. Egal, wo du hinguckst.
Ja, aber für mich gipfelte es dann auch wirklich in den Schlussstatements, wenn man so will. Scholz hat allen Ernstes gesagt, mit mir bekommen Sie eine Regierung, damit es weitergeht im Land. Was ist das bitte für eine Aussage?
Meint er die Minderheitsregierung, also, die aktuelle, also, die handlungsunfähige.
Es geht weiter im Land und da fand ich Merz eben auch überzeugt, wenn er sagt, mit mir gibt es eine Regierung, die einen Plan hat, wo wir hinwollen. Und ich glaube, dass dieser Moment, wirklich mutig nach vorne gehens und meiner Meinung nach passt das auch zu dem Vorgehen der letzten 2 Wochen, einfach auch mal wieder mit einer Zuversicht da sein und sagen, wir haben einen Plan, wir nehmen die Leute mit, wir wissen auch, dass es anstrengend wird, Aber ich meine, wir bleiben dabei, wir sind im dritten Jahr der Rezession.
Ja, genau. Und wir können uns auch kritisieren lassen. Und nicht alles wird wahrscheinlich so umgesetzt werden, wie man sich das erwünscht. Und es wird auch Fehler geben. Und das ist normal. Aber wie du sagst, es gibt zumindest einen Plan. Und ich wüsste nicht, wo der Plan von Scholz und der Plan von Habeck ist. Ich habe ihn nicht gesehen. Vielleicht will ich ihn auch nicht sehen. Aber ich weiß nicht, wo diese Zukunftserzählung der beiden ist.
Das wurde ja auch von Friedrich Merz im Duell angesprochen, als es darum ging, wie erreichen wir das Mindest-2%-Ziel der NATO, des BIP, und vielleicht gehen wir noch weiter darüber hinaus. Da hat ja Friedrich Merz gesagt, Sie denken zu statisch. Sie haben ein zu statisches Konzept von Politik, und das haben wir auch gerade in der Debatte. Da habe ich dann schon gelesen, die ersten, oh, jetzt fängt er an mit Trump, sozusagen irgendwie postfaktisch, irgendwie wird das schon klappen. Nein, aber Friedrich Merz hat genau recht. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir schauen, wie können wir einen neuen Zustand erreichen. Und natürlich gibt es jetzt noch nicht die eine ideale Lösung, um dahin zu kommen. Aber wie er es sagt, wenn wir Wachstum generieren, dann werden wir auch mehr Steuereinnahmen haben. Ich kann dazu nur eine Zahl nennen. Wir haben, als die Ampel angefangen hat mit ihrer Regierung, Subventionen im Bereich des Bundeshaushaltes gehabt von etwas über 30 Milliarden Euro. Jetzt aktuell
mehr als das Doppelte,
ne? Haben wir mehr als das Doppelte, 65 Milliarden Euro. Ja. Wer hätte sich denn hingestellt 2021 und gesagt, ja, lieber Robert Habeck, lieber Olaf Scholz, wie wollt ihr denn eure Subventionsgeschenke, von denen einige untergegangen sind, siehe Northvolt oder Intel oder so, wie wollt ihr diese eigentlich finanzieren? Und die haben gesagt, ja, wir machen das einfach. Bei 3 Jahren, wo wir jetzt nahe Null Wachstum haben und wo Steuereinnahmen jetzt zum Schluss auch beginnen, niedriger zu wachsen beziehungsweise zurückzugehen. Das ist es doch, worum es geht. Natürlich wird nicht jetzt alles sofort irgendwie planbar sein und nach vorne zu gehen. Aber das Wichtige ist, wir gehen in die richtige Richtung. Und da fand ich das halt wirklich sehr stark von Friedrich Merz zu sagen, was dann wieder kritisiert wurde. Aber ich finde es stark zu sagen, hört doch mal auf, Politik statisch zu denken, sondern in Entwicklungspfaden, wie wir wieder hinkommen auf einen Wachstumspfad, auf einen Pfad, in dem wir auch einen Wehretat haben, der nachhaltig finanziert ist. Denn das braucht unsere Truppe.
Ja, und vielleicht noch ein Punkt dazu, bevor wir in die Inhalte reingehen, zum Thema Wortbruch. Es hatte mich schon gewundert, dass die Wortbrüche, also Scholz hat ja diverse Wortbrüche in den letzten drei Jahren.
Ja, warte mal ab, wir haben vielleicht noch Wirtschaftswachstum wie in den 50er.
Absolut, das kommt alles noch in den nächsten 2 Wochen, hat er ja auch gesagt. Ne? Also die Demoskopen, auf die muss man ja nicht hören. Am Ende zählt das, was die Bürger entscheiden, in 2 Wochen. Bis dahin wird sich alles noch verändern können. Aber was ich sagen wollte, ist, der Wortbruch, das ist ein harter Vorwurf. Und ich hätte mir gewünscht, auch von den beiden Moderatorinnen, dass sie zumindest Olaf Scholz offensichtliche Wortbrüche gestellt hätten. Also Merz hat das ja einmal gemacht mit dem Thema Mindestlohn. Ich hatte es auch nochmal rausgesucht. Natürlich hat er das versprochen und es steht auch auf der Seite der Bundesregierung, dass es eine einmalige Entscheidung ist, diesen politischen Mindestlohn auf 12 Euro festzusetzen quasi.
Ja.
Und genau das hat er ja negiert, dass es so nicht sei, zum Thema Unwahrheit gesagt. Aber es gibt ja zahlreiche andere Wortbrüche. Und da kommt das Thema 2% NATO-Ziel, was Merz angesprochen hat. Da sind wir beim Thema Wohnungsbau. Da sind wir beim Thema Wirtschaftswachstum. Also wir könnten zahlreiche Vorgänge oder Ereignisse von Olaf Scholz jetzt rauskamen, wo dieser Mann sein Wort gebrochen hat. Und mich beschäftigt es schon, dass wir diese permanente AfD-Debatte haben. Ich hoffe, dass die jetzt mal erledigt ist, weil Friedrich Merz, um das jetzt mal kritisch zu sagen, vielleicht nicht ausführlich genug erklärt hat, warum nach solchen Ereignissen wie in Aschaffenburg er seine Meinung geändert hat. Er hat es dann heute aber, finde ich, sehr, sehr deutlich gemacht. Und diese 40, 50 Sekunden, wo er nochmal ganz klar erklärt hat, warum er hier seine Position verändert hat und in die Offensive gegangen ist, ich glaube, die sollte sich jeder nochmal in Ruhe angucken und dann die Frage stellen, wie siehst du es oder wie hältst du es mit dieser Position? Ich glaube, dass, keine Ahnung, 80-90% der Menschen das so sehen wie Friedrich Merz.
Wie habt ihr denn, bevor wir dann nochmal zu Inhalten kommen, und wir erwarten ja auch noch...
Wir sind die ganze Zeit inhaltlich.
Aber bevor wir, vielleicht nochmal zum Setting. Grundsätzlich Moderatoren-Duo inhaltlich gut vorbereitet oder war es zu...
Also ich sag schnell noch was, dann will vielleicht Marcel auch mal rein. Ich habe so das Gefühl, wenn wir drei beieinander sitzen und er digital ist, dann...
Er kann jederzeit...
Achso, okay.
Alles gut.
Wir wollen dich nicht ausgrenzen, Marcel. Nur weil du in der PSU bist. Es tut mir leid. Also
dafür muss Söder gerade bei Mioska sitzen.
Genau. Er wird das gut machen. Ganz kurzer Punkt. Ich habe von irgendjemandem gelesen, irgendein Journalist hatte sich beschwert, dass Olaf Scholz so oft unterbrochen worden wäre von den beiden. Ich fand, das ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber ich fand, die beiden Damen, die haben meines Erachtens sehr fair moderiert. Die haben überhaupt nicht das Gefühl vermittelt, dass sie eine Präferenz hätten oder irgendeinen von den beiden vorteilhaft behandeln würden. Und die sind dort auch, ich glaube, kritisch in die Themen reingegangen, wo sie das Gefühl hatten, da nochmal dazwischengrätschen zu müssen. Und haben sich dann aber auch gleichzeitig, also haben den beiden auch den Raum gegeben, dann darauf zu antworten. Insofern, ich finde, von der Leistung her gibt es nichts zu meckern.
Kann ich mich nur anschließen. Ich fand das auch gut, also sie waren auch drin in den Themen und sind auch da reingegangen, wo es auch wehtut, wo auch Sachen unklar sind. Insofern kann ich da auch nichts zu sagen. Es ist ja schön, auch wenn man mal nichts zu kritisieren hat. So sollte es ja auch sein. Ähnlich wie im Fußball sollte der Schiedsrichter, in dem Fall eben die beiden Moderatorinnen, eben nicht auffallen. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Insofern, ich bin da rundum happy.
Dann das Setting von den Themen her. Fandet ihr, es war alles Wichtige abgedeckt oder war es zu breit oder sogar zu verengt? Hatten einzelne Themen zu viel Zeit in Anspruch genommen oder war es wirklich der Schnitt, den die Menschen wirklich interessieren?
Ja, ich glaube, diese AfD-Debatte hat am Anfang halt wieder Zeit gekostet.
Ja.
Die gehört wahrscheinlich eher für die Einschaltquote dazu, keine Ahnung. Irgendwie erwartet das jeder, aber es haben Themen gefehlt, wie zum Beispiel Bildung, Digitales. Ich hätte mehr gerne Zeit zum Thema Wirtschaft noch gehabt, gerade das Thema Bürokratieabbau, Subventionen. Also es gibt so vieles, was man dort hätte noch reinbringen können. Ich hatte so das Gefühl, man hat irgendwie die großen Blöcke genommen, die man für groß hält, aber so die Themen, auch Infrastruktur war überhaupt gar nicht.
Nur kurz mit der Deutschen Bahn.
Ja, genau, die Bahn war das stellvertretend dafür. Vielleicht erwarte ich da jetzt auch zu viel und für so eine einstündige Sendung hast du gar nicht den Raum dafür. Aber ich fand dann zum Ende hin wirkt es ganz schön gehetzt.
Ja. Wollen wir von hinten anfangen? Weil dann wären wir bei Manuel auch Thema Ukraine.
Ja, das ist etwas, wo ich dann sage, na gut, Außenpolitik irgendwie kurz zum Schluss, wo dann die Hälfte wahrscheinlich schon weggedöst ist. Ist auch ein bisschen schwierig, aber jetzt täuscht mich mein Gedächtnis. Haben wir über Alterssicherungssysteme gesprochen, über Rente? Haben wir darüber gesprochen?
Pflege.
Nein, Scholz hat nur den Vorwurf gemacht, dass wir als Union und Friedrich Merz angeblich Rente und Pflege streichen wollen,
Verteidigung. Aber das war das Einzige.
Und das war es.
Das war es so. Und das ist etwas, was mich extrem überrascht, weil Rente ist zu Recht auch ein Megathema bei den Leuten und ein Thema, bei dem es deutliche Unterschiede zwischen der SPD und der CDU gibt in ihrer Programmatik. Wir wollen den Anteil der kapitalgedeckten Rente erhöhen. Wir wollen nicht, dass jetzt eben die junge Generation belastet wird durch exorbitant steigende Sozialabgaben. Wir wollen auch da durch Wachstum wieder eine Bremse reinbekommen. Die SPD möchte da nur Stillstand und eine Versorgung ihrer nun ja etwas betagteren Wählerschaft. Und das ist etwas, was mich wundert, weil das auch ein Thema ist, was die Menschen interessiert, was auch uns auch noch begleiten wird, wie wir unsere Alterssicherungssysteme zukunftsfest machen und dass das dann gar nicht gecovert wurde, finde ich schon ein bisschen merkwürdig in dem Zusammenhang. Und da sage ich genau, wie du das sagst, hätte man vielleicht den AfD-Part ein bisschen kleiner machen sollen, weil diese Partei ohnehin viel zu viel Aufmerksamkeit bekommt. Und dann wirklich über die Themen sprechen, weil darum geht es ja, dass die Menschen sehen, wo sind die inhaltlichen Unterschiede. Und es gibt Unterschiede innerhalb der Mitte.
Also wir haben doch einmal ganz kurz über die Pflege gesprochen.
Mhm.
Und zwar hat Scholz ein neues Wort eingeführt. Also
so, was
Friedrich Merz gesagt hat, ich habe nicht verstanden, was Sie gesagt haben.
Das hat Merz auch häufiger
gesagt. Weiß jemand, was Solidaritätsverschränkung ist?
Nein.
Nein.
Solidaritätsverschränkung, nein.
Also Solidaritätsverschränkung, das war ein komplett neues Wort. Ich weiß nicht, was er wollte. Und es hat auch, glaube ich, im Studio keiner verstanden.
Was ich frage ChatGPT parallel.
Ja, meine Frau hat mich auch bei dieser Maurer-Geschichte gefragt, was er da gemeint hat. Also da waren so einige Stellen, die nicht so ganz ersichtlich waren.
Dieser komische Gender-Ausflug, wo er dann meinte,
Frau,
die aber dann gesagt hat, ich bin Maurer. Und das sollte irgendwie das Gendern...
Obwohl ich glaube, er hat es selber nicht verstanden.
Aber
ja, es war ein bisschen...
sagen, dass doch bitte alle Behörden in Deutschland den Regeln des Rates der deutschen Rechtschreibung entsprechen, oder?
Ja. Genau.
Was sagst du jetzt?
Und Scholz meint dann irgendwie, es soll jeder machen, wie er will. Und er fand es toll, dass sich eine Maurerin als Maurer bezeichnet hat. Und ja, egal. Ich wollte eigentlich beim Thema Rente nochmal anknüpfen. Und also was mir auch ein bisschen gefehlt hat, waren so die Themen für die jungen Leute. Ja. Weil ich finde gerade das Thema Rente, man redet immer über die älteren Leute und über die Leute, die jetzt kurz vor der Rente stehen, die ganzen Babyboomer und so weiter. Aber man darf ja nicht vergessen, dass die Rentenreform der Ampel allen voran die Jugend bzw. die arbeitende Bevölkerung belastet. Durch mehr Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt. Und durch steigende Beiträge. Ja? Und wir quasi die einzige Partei sind, oder die einzige Partei, die heute aufgetreten ist, die sich auch Gedanken macht, wie man das ganze System zukunftsfester machen kann. Zum Beispiel durch unsere Frühstartrente und so weiter. Und das wären sicher Themen gewesen, die auch junge Leute angesprochen hätte, weil junge Leute mittlerweile auch relativ affin sind für ETFs und so weiter und so fort. Und das ist ein Thema, was man nicht nur für die ältere Generation, aber auch gerade für die jüngere Generation schon hätte breiter diskutieren können oder müssen.
Es geht ja auch darum, und das ist ja eine zentrale soziale Frage, es geht ja darum, wie schaffen wir es, den Generationenvertrag beizubehalten? Es geht ja auch nicht darum, jetzt ältere Menschen, die hart gearbeitet haben, ihr Leben lang jetzt irgendwie zu bestrafen. Es geht aber auch darum, eben die Jüngeren, die jetzt eben die Möglichkeiten nutzen müssen, um privat, um sich selbst altersversichern vorzusorgen, dass die nicht überlastet werden durch eine erhöhte Abgaben- und Steuerlast. Die brauchen ja die finanziellen Mittel, um das eben zu tun. Und das ist etwas, was eine kernsoziale Frage ist. Und ich bin erstaunt, dass die Sozialdemokratie diese Frage so einfach beantwortet. Das ist nicht unser Weg als Union. Und ich finde, wir gehen da die richtigen Wege, dass wir das Umlagesystem langsam verlassen und zu einem kapitalgedeckten System hinkommen.
Ich bin auch der Meinung, dass das Themen waren, die definitiv gefehlt haben. Aber jetzt gucken wir einmal in die Themen, die wir auch hatten im Duell. Was war für euch was war der stärkste Moment für euch von Scholz? Bei welchem Thema?
Von Scholz?
Ja.
Da muss ich kurz überlegen.
Marcel? Hilf uns.
Ich gucke schnell nochmal nach. Gute Frage.
Also jetzt mal mit ein bisschen Humor. Ich fand es ja großartig, als er gesagt hat, das Klimageld kommt. Es war lange vorbereitet und es steht sogar im Wahlprogramm. Und Merz ihm dann sagte, das stand in ihrem Koalitionsvertrag.
Ja.
Also wo Scholz schwach war, also kann ich sofort beantworten, das war für mich wirklich das Thema Migration. Weil ich habe es überhaupt nicht verstanden, was er uns mitteilen wollte. Also was diese Schrödingers Zurückweisung, dass
ja.
es entweder aktuell geht und europarechtskonform ist und verfassungskonform ist, aber wenn Friedrich Merz es fordert, dann nicht. Also wie habt ihr das empfunden? Ich hatte da, bei dem Thema war Scholz für mich komplett am Schwimmen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich glaube, müsst ihr jetzt auch nochmal drüber nachdenken. Mir fiel jetzt spontan, als du noch fragtest, was gut oder positiv war, nicht negativ aufgefallen war mir von Scholz seine Position im ganzen Kontext Trump, wie geht man damit um, wie stellt man sich europäisch auf mit den Partnern etc. Da wirkte er schon auf mich wie jemand, der das in seiner Regierung, ich sag mal, durchgeplant hat und da zumindest einen klaren Plan hat, wie er mit einer Regierung Trump umgehen möchte. Also das war so ein Punkt, wo ich so dachte, ja, okay. Also
gut, aber war es klar, beispielsweise fair, als Scholz dann antizipierte, was Trump möglicherweise alles machen wird mit Strafzöllen und über den Weg zu versuchen, das gesamte Konzept der CDU, CSU zu desavouieren in dem Moment. Also da kommen wir wieder zu dem zurück, was Manuel vorhin schon mal sagte, dass eben statische Politik, ich meine, das kennen wir seit der Vorstellung unseres Wahlprogramms, ja, weil wir laufen seitdem auf Twitter auch rum mit, erklärt uns mal, wo die 100 Milliarden herkommen, wo, wie ich immer noch nicht weiß, wer diese 100 Milliarden ausgerechnet hat. Ich glaube, Fratscher war es, ne?
Auch, ja. Also sein Institut da, dieser, der Steuerpapst,
ja, das DIW, genau.
Naja, vielleicht denken wir bei der Frage, was Scholz oder wo Scholz stark war, auch viel zu christdemokratisch. Also mal aus sozialdemokratischer Sicht konnte er zumindest gut erklären, wie er seine ganzen Vorhaben finanzieren will. Und das hat Merz ihm ja auch am Ende nochmal gut zusammengefasst, nämlich durch höhere Steuern und durch mehr Schulden. Und das ist was, wo ein Sozialdemokrat wahrscheinlich zufrieden mit ist. Und was am Ende für den Sozialdemokraten vermutlich auch ein starker Moment von Scholz gewesen ist. Aber wir raufen uns dabei natürlich die Haare. Ja.
Also du sagst hier zusammengerechnet, Marcel, also ich fand überraschend schwach Olaf Scholz beim Thema Steuern. Wir sind jetzt 2 Wochen vor der Bundestagswahl und es kann irgendwie immer noch kein Sozialdemokrat, kein Olaf Scholz erklären, wie jetzt eigentlich genau dann der Spitzensteuersatz sich entwickelt, die Höhe die Grenze, um eben dazu hinzukommen, dass du 95% der Leute entlastest und 5% Einkommensleute belastest. Also so, da hat ja auch Friedrich Merz dann, glaube ich, gesagt, sie müssten das irgendwie auf 60% ansetzen. Den Spitzensteuersatz. Also da ist Scholz, fand ich, sehr, sehr schwach gewesen. Und das ist eigentlich ein zentrales Thema, wo die SPD ja auch sagt, da ist sie uns voraus, da hat sie das alles sauber gegengerechnet. Aber selbst die Moderatorinnen haben sich darüber lustig gemacht, weil die auch gesagt haben, ja, wir haben immer noch kein Modell von ihm. Wie ist denn der Spitzensteuersatz? Scholz konnte darauf nicht antworten. Und das ist das Steuerkonzept der SPD. Und uns wird dann vorgeworfen, wo sind eure 100 Milliarden? Wo ich ja auch immer sage, ein Wahlprogramm ist nicht für den ersten Tag geschrieben, sondern für die gesamten 4 Jahre einer Wahlperiode. Und natürlich wird es nicht so sein, dass wir am ersten Tag sagen, das machen wir, das machen wir, das machen wir und dann sind plötzlich 100 Milliarden fällig, sondern wir schauen natürlich nach einem Kassensturz in der Zeit, was ist möglich und damit wir schrittweise uns eben dahin entwickeln. Also das ist etwas, wo ich Scholz tatsächlich sehr, sehr schwach fand. Ich fand, im Bereich Außenpolitik hat er das ganz gut gemacht. Mhm. Was mich gestört hat, wirklich, wirklich gestört hat und auch ein bisschen wütend gemacht hat, war schon wieder diese Angstmacherei, was Taurus angeht, dass da irgendwie gesagt wird, das sind weitreichende Waffen mit hoher Zerstörungskraft. Wovon redet dieser Mann? Es sind Marschflugkörper, die irgendwie ein Ziel dann treffen. Ja, aber das wird auf die Ukraine seit 3 Jahren täglich geschossen. Das sind keine enormen Zerstörungskräfte. Enorme Zerstörungskräfte, vielleicht eine Atombombe. Was ist das für ein Wording? Und das hat mich wirklich aufgeregt, dass man wirklich da wieder den Menschen Angst gemacht hat, anstatt seriös zu bleiben. Das ist eben ein Waffensystem unter vielen. Das ist auch nicht kriegsentscheidend, das wird das nicht. Aber es hilft eben, dass die Ukraine ihre Ziele erreicht, nämlich nicht nur in diesem furchtbaren Krieg zu bestehen, sondern ihn möglicherweise dann auch zu gewinnen.
Ja, ich hatte gerade an das Thema Rechnen gedacht. Das war jetzt wirklich nicht die Stärke von Olaf Scholz bei dem Auftritt, sowohl als es um das NATO-Ziel ging, als auch als es um den Spitzensteuersatz ging. Generell, glaube ich, kann er froh sein, dass die Moderatorinnen nicht das Thema Haushalt rausgekramt haben. Das war schon etwas, wo ich so denke, okay, aus der SPD jetzt die Union zu maßregeln, was das Thema Durchrechnen von Wahlprogramm angeht. Ich glaube, nach dem Wahlduell werde ich die Anfrage einfach konsequent ignorieren.
Ja, also ich fand es auch komisch, dass also Scholz es geschafft hat, meiner Meinung nach, sich immer rauszureden, wenn es darum ging, dass er auch Mitverantwortung hatte, dass er das immer versucht hat, einfach nur abzuräumen. ohne dass aber irgendwie eine Verbindung davon klar war, dass eben die Politik auch der letzten Jahre genauso eine CDU-Handschrift wie eine SPD-Handschrift trägt und die Ampel halt eine etwas krude Fortsetzung davon war. Und das ist vielleicht etwas, was mir persönlich auch ein bisschen kurz kam. Diese Regierung ist gescheitert. Ja. Und wir hatten da eine Situation, wo für mich zwar es so wirkte, als sei Scholz eher der Herausforderer und nicht der Amtsinhaber, aber warum ist es überhaupt nicht thematisiert worden, wie diese Regierung zu Ende gekommen ist? Habt ihr das vermisst oder wie würdet ihr das bewerten?
Naja, auf der einen Seite denke ich, wir haben uns oft und lange genug damit beschäftigt, was jetzt die Ampel letztendlich zu Fall gebracht hat. Es gab ja jetzt diese einstündige Reportage noch von Lampi im ARD, wo ich dann auch dachte, ah, schöne Reportage, aber irgendwie dachte ich dann auch, ist jetzt ausgelutscht. Also ähnlich wie diese Wortbruch-Brandmauer-Debatte hätte ich jetzt das ganze Thema Ampel aus nicht gebraucht, sondern man muss eigentlich schon nach vorne gucken. Gleichzeitig glaube ich, bei einem so von sich selbst überzeugten Kanzlerkandidaten und jetzt noch Kanzler Olaf Scholz, hätte man vielleicht doch das ein oder andere Mal ihn darauf hinweisen können, dass er vielleicht doch nicht so gut regiert hat, wie er selber glaubt, denn seine Koalition ist nicht nur auseinandergefallen, sondern er hat sie gesprengt und sich danach beschwert, dass er keine Gesetze mehr ohne die Opposition durchbringt. Ja, oder dass nichts mehr passiert ist im Bundesrat, weil er und seine Regierungskoalition einfach nicht den Vermittlungsausschuss anrufen. Also das sind so Sachen, wo ich denke, ja, da hätte man ihm vielleicht auch einfach mal in die Parade fahren können und zu sagen, also Olaf, da bist du auch ein bisschen selber schuld. Hat man jetzt nicht gemacht, aber ich habe es jetzt auch nicht vermisst unbedingt. Ich glaube, ganz Deutschland weiß, wie die Situation ist.
Also ich würde da aus dramaturgischer, journalistischer Sicht vielleicht vermuten, dass das nicht ganz unbeabsichtigt ist, dass man das Thema ausgespart hat. Denn wir haben ja noch die glorreichen, wie soll man sagen, Quadrille, wo wir alle Vertreter ja dann da haben und wo man ja solche Fragen direkt mit allen Anwesenden auch klären kann, wo man dann eben fragen kann, wie siehst du das, lieber Olaf Scholz, und wie siehst du das, lieber Habeck, und wie siehst du das? Ja, also ich denke, da kann man noch das nutzen und dann hat man das ausgespart heute. So würde ich es vermuten und ich vermute auch, dass es so ist in den Redaktionshäusern, dass das dann da vielleicht nochmal thematisiert wird. Da können die sich nämlich auch in die Augen schauen und gegenseitig korrigieren, denn ich glaube, da gibt es bis heute noch Gesprächsbedarf, wie denn nun wirklich das Ampel aus sich dargestellt hat.
Gut, dann schauen wir mal auf die Wirtschaft und die Wirtschaftspolitik, die Olaf Scholz da noch irgendwie glaubte zu verteidigen.
Made in Germany.
Die Frage nach dem Made in Germany-Bonus, wo Friedrich Merz ihn meiner Meinung nach sehr zurecht gekontert hat mit der Sache, wir können uns das überhaupt nicht auf Dauer leisten, was er sich da vorstellt, dass wirklich kontinuierlich einfach 10% jeder Investitionen in Deutschland vom Staat refinanziert werden sollen. Daneben die Frage, ob wir Rahmenbedingungen für die Wirtschaft so oder so schaffen. Und dann hat ja meiner Meinung nach auch sehr zu Recht Friedrich Merz diesen einen schönen Satz geprägt, Herr Scholz, Sie leben nicht in dieser Welt. Also wie habt ihr das empfunden, wie Scholz eigentlich die wirtschaftliche Lage eingeschätzt hat? Also es war wirklich sehr viel Wunschdenken.
Ich glaube, als Merz gesagt hat, wir gehen jetzt ins dritte Jahr Rezession, da hat er genickt, wenn ich mich recht erinnere. Da hat Scholz so genickt. Ich meine, es gesehen zu haben und dachte so, na, immerhin das hat er anerkannt. Weil da hatte ich tatsächlich auch das Gefühl, das wird er jetzt auch noch erklären. Aber natürlich ist gar nicht alles schlecht in Deutschland, laut Scholz, sondern allen anderen geht es ja genauso schlecht. Das war ja quasi, ja, aber es war ja quasi sein Argument. Und wenn man dann sagt, nee, aber das stimmt ja nicht, den anderen geht es ja besser als uns, ja, da liegt es dann, weil wir so exportabhängig sind. Ja, oder, und dann kam er relativ schnell dazu, weil Putin die Ukraine angegriffen hat. Und seine Aussage, ich habe die Ukraine nicht angegriffen, das war schon ganz schön klein. Also das war etwas, wo du so dachtest, wow, ja. Wow. Ja, also das, da bist du richtig blank. Ich habe gelernt, dass DAX-CEOs mit 3,5 Millionen Jahresgehalt das neue Feindbild der SPD sind.
Ja.
Das habe ich über Wirtschaft gelernt bei der SPD.
Ja, das fand ich aber auch. Also
ja, und ansonsten sehe ich das so ähnlich, wie du das jetzt quasi auch gesagt hast. Oh, was ist jetzt?
Wir müssen jetzt ganz kurz unterbrechen, weil wir können nämlich unsere Mikros nicht aufhalten, weil just in diesem Moment betreten der künftige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und der Generalsekretär der CDU Deutschlands das Haus. So, der Jubel hat sich verzogen. Wir sind wieder da. Entschuldigung für die kleine Pause, aber es war wirklich extrem laut. Friedrich Merz war auch nach wie vor in guter Stimmung. Gut, was war euer Lieblingsmoment von Merz in der gesamten Debatte? Bevor wir das jetzt gleich den Generalsekretär der CDU Deutschlands fragen können.
Lieblingsmoment von Merz? Also ich fand seine Punkte beim Thema Migration wirklich sehr stark. Ich glaube, durch die Debatten der letzten Wochen ist er da auch einfach sehr geschärft in seiner Position. Und das, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das die Zuschauer sehr, sehr schätzen, dass er da klar seine Linie hält. Es gab eine sehr gute, das waren, glaube ich, die Grenzkontrollen, wo Scholz nochmal daran erinnert hat, wer die eigentlich am Ende des Tages gefordert hat, beziehungsweise ihn dorthin getragen hat, während Scholz sich das Ganze irgendwie versuchte, als Orden anzuheften, was er nicht alles wieder Tolles getan hatte. Aber es gab einige Momente, wo ich schon der Meinung war, da hat er gute Punkte gemacht. Es waren meistens die, wo er Fakten und Zahlen mitgebracht hat.
Genau, das waren eigentlich auch meine Lieblingsstellen. Ich kann dir jetzt nicht en Detail sagen, aber das waren die zwei Stellen, wo dann plötzlich Merz angefangen hat nachzurechnen, ja. Mhm. Und dass er wirklich Schritt für Schritt hergeleitet hat, dass eigentlich gerade der Bundeskanzler total in unser geredet hat. Das waren so meine Lieblingsmomente, weil du da auch gesehen hast, da ist eine Genauigkeit dabei. Und das waren entwaffnete Situationen, wo dann der Bundeskanzler sagt hier 2% NATO-Ziel und ja, Merz dann kontert, ja, aber wir haben 4 Billionen ungefähr, dann 1% davon.
Also wo Scholz dann sagt, ja, dann sind das 100 Milliarden
mehr drauf. Dann sind das 100 Milliarden
und das drauf. Das waren eine Fratsche 100 Milliarden.
Ja, ja, die Fratsche
immer 100 Milliarden.
Ja. Immer. Also das war ja total entwaffnet und das fand ich halt sehr, sehr gut. Das hat Merz an mehreren Stellen gebracht, wie er auch generell sehr schlagkräftig war, sehr schlagfähig
auch war. Auch mit dem Spiegel-Gastbeitrag von dem Sozialdemokraten, dem Historiker
Winkler,
oder?
Ja, genau, Ernst August.
Genau,
ja. Ja. Genau.
Das war auch gut, ja, ihn nochmal dran erinnert hat.
Ja, also er hat ja auch gesagt, also auch wenn Winkler ihn selber kritisiert hat in dem Artikel, nämlich in der Vorgehensweise, aber prinzipiell, ich fand das schon in dem Artikel ganz gut, also die historische Herleitung, was eigentlich der Parlamentarische Rat mit dem Individualrecht auf Asyl wollte. Und eigentlich, also man muss es aber dann auch so hart sagen, er hat sowohl die Argumentation von Angela Merkel wie die Argumentation von Olaf Scholz zerstört. Und das wird meiner Meinung nach sowieso auch einen elementaren Beitrag jetzt für die gesamte Debatte liefern, weil ich das sehr nachvollziehbar fand, was er gesagt hat.
Ja, vor allen Dingen, weil Heinrich August Winkler ist ja die Instanz, ich hatte das ja auch schon gestern geschrieben, die Instanz der Sozialdemokratie, der hat ja sehr, sehr viele großartige Arbeiten geleistet. Und wenn der sich gegen den Kurs stellt, den Scholz und seine SPD vertreten und in Teilen, ich habe das ja gestern geschrieben, im Verfahren nein, aber in der Sache ja, dann ist das schon ein Ausrufezeichen. Das ist schon für mich noch mehr wert, als wenn eine Altkanzlerin sich irgendwie bei der Zeit hinstellt und dann irgendwie eingreift in den CDU-Wahlkampf 2025, wo man dann sagen kann, ist das jetzt so geschickt? Das aber ist noch ein größeres Ausrufezeichen und Daniel, ich sehe das wie du, das wird auch die weitere Debatte noch beeinflussen.
Ja, und das war vielleicht dann auch der Punkt, der wirklich so stark war, ne? Als er ihn dann darauf hingewiesen hat, dass die das Grundgesetz, was hatte er gesagt? Ich habe es Ihnen doch gesagt. Ja. Sie müssen es nur mal nachlesen. Ja, es steht gesagt, doch im Grundgesetz.
Ich glaube, er hat dann auch irgendwann gesagt, es steht wortwörtlich.
Ja. Genau. Und dann irgendwann auch völlig, also es steht doch da. Das fand ich, das war einer meiner Lieblingspunkte tatsächlich. Es steht da.
Und vielleicht ein Punkt, der vielleicht unwichtig erscheinen mag, aber der hat sich durch die ganze Sendung gezogen. Ich fand, wir haben noch nicht über Körperhaltung gesprochen. Merz hat durchweg mit stabilem Stand da gestanden, aufrechte Körperhaltung. Und Scholz hat sich immer so rübergelehnt wie, ja, ich nahm dritten Bier in der Kneipe am Tresen. Ich weiß nicht, ich fand die auch allein die Körperhaltung von Merz war schon staatsmännischer. Und wenn man sich auch vorstellt, wenn er mit irgendwelchen anderen Staatsoberhäuptern auf öffentlicher Bühne steht, macht das eher was her als Olaf Scholz mit seiner ja, angelehnten Haltung.
Ja, vielleicht um hier mal eine Lanze für Scholz zu brechen. ich glaube, dass diese Haltung, die er dort genommen hat, die musste er einnehmen. Das hängt einfach auch mit der Körpergröße zusammen. Ich glaube, das ist auch richtig, dass er sich da ein bisschen lässiger dorthin gestellt hat und so quasi, ich sage jetzt mal, Merz von der Seite mit einer gewissen Überheblichkeit auch immer gemustert hat. Das hast also du so
ich
gemerkt.
Ich habe das Bild gerne nochmal rausgeholt vom Landtagswahlkampf Nordrhein-Westfalen 2022, wo Thomas Kutschaty neben Hendrik Wüst stand. Und jetzt, just in time, ist soeben der Generalsekretär der CDU Deutschlands zu uns gekommen.
Ja.
Lieber Carsten, schön, dass du dir die Zeit nimmst nach einem sicherlich aufregenden Abend und nach einer großartigen Feier gerade im Foyer des Adenauerhauses. Herzlich willkommen. Sag uns deine Eindrücke. Wie ist es gewesen?
Also wenn ich jetzt erstmal danke für die Einladung. Hab gerade mit Friedrich Merz ein Bier getrunken auf den Abend, weil natürlich da auch Druck herrscht etc. Also wenn ich jetzt 3 Jahre nicht hier gewesen wäre und ich hätte kein Fernseher gehabt und keine Medien, dann hätte ich gedacht nach dieser Sendung, nach diesem Duell, dass wir die beste Bundesregierung mit der Ampel aller Zeiten gehabt haben. Also ich finde, ein völliger Verlust der Realitätssituation in Deutschland. Man hat das sehr stark auch beim Thema Wirtschaft gesehen, wo er sagte, hier ist was los. Also er hat gar nicht die Situation erkannt. Und am Ende war eigentlich Friedrich Merz der Kanzler und der Kanzlerkandidat war Olaf Scholz.
Das hatten wir auch schon in der Analyse. Es wirkte wirklich so, dass der Herausforderer eindeutig auf den Namen Scholz hörte und Friedrich Merz eben als Staatsmann schon kanzleresk aufgetreten ist. Aber genau bei der Wirtschaft, wo du es gerade gesagt hast, also Friedrich Merz hat ihn ja damit dann auch ziemlich angegangen und gesagt, Herr Scholz, Sie leben einfach nicht in dieser Welt. Und Carsten, du bist ja nicht nur Generalsekretär, sondern warst ja auch lange Vorsitzender der MIT. Wie ist das denn, wenn du sowas hörst, was Scholz da gesagt hat zur Wirtschaftsentwicklung und der Frage danach, wo Merz auch gesagt hat, wir gehen immer von einem statischen System aus. Also wie siehst du es nochmal mit der dynamischen Entfesselung der Wirtschaft? Was müssen wir wirklich konkret machen und wo hat dir da auch alles von Scholz gefehlt?
Ja, das Problem ist, ich meine, wenn du ein Fußballspiel analysierst, dann hast du es ja vorher gesehen. Und wenn wir beide uns ein Spiel angucken und danach zusammensetzen, dann reden wir über die gleichen Fakten. Und bei ihm habe ich das Gefühl, der hat das Spiel gar nicht gesehen. Oder er hat ein anderes Spiel gesehen. Das ist das, was Friedrich Merz meint mit erlebt in einer anderen Welt. Und es ist natürlich hochgradig gefährlich, Bundeskanzler zu sein, wenn der Mittelstand in Deutschland, die Familienunternehmen, das Gefühl haben, der weiß gar nicht, wie es uns geht. Die Industrie baut ab. Mir sagen Maschinenbauer, dass sie nicht eine Maschine bestellen, weil sie nicht wissen, was nächstes Jahr ist. Wir haben die höchsten Steuern. Ich traue mich gar nicht, den Begriff Bürokratie in den Mund zu nehmen. Ich meine, wir haben uns selbst nicht mit Ruhm bekleckert. Aber mittlerweile ist das Problem so groß, dass Firmen ihre ganzen Headquarters nach Amerika schicken und gar nicht mehr hier produzieren. Das heißt, wir haben eine desolate Lage. Wir kommen vielleicht jetzt ins dritte Jahr Rezession. Sowas hat es noch nie in der Geschichte gegeben. Und da einfach nur eine Antwort zu geben, ja, ich werde jetzt auf alle Investitionen irgendwie 10% Nachlass sozusagen geben. Das ist ja ein Witz. Das ist wie so eine McDonald's-Aktion. Ja, jetzt hier 3 Monate 10% auf alles. Auch ja,
alles ohne Stecker.
Ja, also...
Wir hatten die Frage vorhin schon mal diskutiert, ganz kurz, weil das ist bei mir auch hängen geblieben. Als Scholz dann davon sprach, dass die Reichen gerne mehr bezahlen können und Friedrich Merz nochmal sehr, sehr deutlich gemacht hat, dass der deutsche Mittelstand hauptsächlich aus inhabergeführten Einzelunternehmen besteht.
ich hatte wirklich am Ende den Eindruck, dass Olaf Scholz einfach nicht weiß, wie unsere Personengesellschaft.
Zwei Millionen Unternehmen. 2 Millionen Personen.
Aber es war doch wirklich,
komisch. Ich glaube 80% oder so.
Also, dass er Reichtum wirklich auf 3 Millionen Euro Jahresgehalt auf einmal taxiert, aber überhaupt nicht verstanden hat, dass die Einkommensteuer eben auch die Unternehmenssteuer für unseren Mittelstand
ist. Er versucht es halt so zu machen, wie in den letzten 10, 20, 30 Jahren die SPD es immer gemacht hat. Ja, höher besteuern, mehr Schulden. Das ist ja auch das, was Friedrich Merz gesagt hat. Aber dieses höher besteuern ging früher immer auf, diese Debatte, weil wir waren jetzt nicht Spitzensteuerland schon immer. Mittlerweile sind wir aber Tabellenführer, was das Thema Belastung anbelangt. 30% Belastung für Unternehmen in Deutschland. Das sind Kapitalgesellschaften, die zahlen Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Soli. Gibt es nirgendwo auf der Welt. Dann das Thema Personengesellschaften, Einzelunternehmen. 80% der Unternehmen, würde ich jetzt mal schätzen, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, die zahlen Einkommensteuer. Genau. Die zahlen 30, 35, genau. 40, 42% in der Spitze und haben ein Vertrauensproblem. Und wenn ich denen jetzt sage, ich besteuere euch noch höher, dann stellen die sich die Frage, sag mal, wo lebt ihr eigentlich? So, und deswegen wird Friedrich Merz, glaube ich, bei diesem Thema Wirtschaftskompetenz richtig punkten, wird das auch in den nächsten 2 Wochen nochmal machen, weil das ist ihm einfach nicht abzusprechen. Und gleichzeitig werden wir in den nächsten 2 Wochen jetzt nochmal klar zu dem stehen, was wir gemacht haben. Übrigens auch in der Migrationsfrage. Also ich war jetzt im Wahlkreis. Da hat keiner gefragt, warum habt ihr taktisch oder irgendwie was. Ja. Da ging es nur um die Sache. Nur um die Sache.
Ja, du willst was sagen? Ja. Vielleicht gleich, bevor wir zur inneren Sicherheit wieder springen und zur Migrationspolitik, nochmal bei der Wirtschaft. Es ging in dem Duell extrem viel um Belastung. Leider war nicht ganz so viel Zeit für Entlastung. Wir haben vor uns auch drüber gesprochen, Bürokratieabbau, Digitalisierung waren so Themen, die fand ich schade, dass ihr da nicht weiter drauf eingegangen sind, die Moderatorin. Aber vielleicht kannst du auch nochmal aus deiner Perspektive schildern, wo wir als Union vor allen Dingen entlasten wollen, weil das ist etwas, wo ich fester Überzeugung bin, da haben weder SPD noch Olaf Scholz bisher eine Antwort darauf gegeben.
Ja, das stimmt. Trotzdem, glaube ich, wurde klar, wie wir bei Belastung und Entlastung stehen. Und so Themen wie Digitalisierung und so ist alles gut und schön, aber irgendwie wollen das ja alle. Ich finde es schon besser, wenn in solcher Sendung, wenn in so einer Sendung die richtigen Unterschiede herausgearbeitet werden. Und das wurde gemacht im Bereich der Wirtschaftspolitik, im Bereich der Migrationspolitik und vor allen Dingen auch beim Bürgergeld. Beim Bürgergeld hätte ich es mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Das hat zu wenig Raum eingenommen, dieses Thema.
Auch da war Scholz ja völlig absurd, meiner Meinung nach, als er dann gesagt hat, ihr wollt einfach nur einen neuen Namen überstülpen und das war's. Und als ob er längst mit dem Bürgergeldsystem wieder auf Hartz IV wäre, das war sein Eindruck. Ja. Das fand ich sehr verwirrend, um ehrlich zu sein.
Ich glaube, er wollte so eine Verwirrung stiften, weil er weiß, dass die Mehrheit der Bevölkerung gegen ihn ist bei dem Thema. Übrigens, was ich auch gut fand, ist, dass wir uns nicht versteckt haben, auch bei kleinen Themen. Dass Friedrich Merz klar sagt, in Behörden darf nicht mehr gegendert werden. Ja. Da hätten wir früher rumgeeiert. Ja, ach, ist doch nicht das große Thema und die Leute haben doch andere Themen. Nee. Zu jedem Thema brauchen wir eine Antwort. Ich weiß noch damals, wo war das noch? Deutschlandtag der Jungen Union. Da stand doch Anja Ulla auf und sagte, neutral. So, jetzt haben wir endlich mal Ja und Nein. Ja. So ein Klartext. Und wir haben jetzt endlich den Zeitgeist auch auf unserer Seite, und das ist ein ehrlicher Zeitgeist, und deswegen glaube ich auch, dass die Umfragen nicht richtig sind. Als ich eben gehört habe, dass Herr Jung von Forschungsgruppe Wahlen Herrn Scholz als Sieger erkoren hat, zumindest die Umfrage bestätigt das er nicht, aber seine User, dann stelle ich mir auch die Frage, in welcher Welt leben die? Entschuldigung, ich kenne jetzt die, also ich will ihn jetzt da nicht angreifen, die Systematik und die Methodik ist bestimmt richtig. Aber wenn selbst die SPD indirekt sagt, sie haben das Duell nicht verloren, dann stelle ich mir echt die Frage, was ist hier los?
Aber seit 3 Jahren wird ja Friedrich Merz zum Verlierer erklärt. Es wird gesagt, der schafft das nicht, Parteivorsitz, Kanzlerkandidatur, mit dem Thema liegt er daneben, das wird ihm schaden, das wird der Union schaden. Ja. Und ganz ehrlich, seit 3 Jahren ist die Realität dann doch immer eine andere. Und ich glaube, wir haben das jetzt wieder mit der Debatte im Bundestag erlebt, dass nicht nur die Mehrheit der Bevölkerung hinter Friedrich Merz und den Vorschlägen gestanden hat, sondern dass es auch ihm und uns nicht geschadet hat, sogar ihm persönlich deutlich mehr Zuspruch gerade gibt. Die Kompetenzwerte auch beim Thema Sicherheit sind sehr gesprungen. Mhm. Das hat man auch nochmal bei INSA gesehen. Und ich denke, wir müssen uns da auch ein bisschen frei machen, dass wir ständig versuchen zu verstehen, wie uns irgendjemand draußen beurteilt. Am Ende des Tages ist wichtig, was die Wählerinnen und Wähler denken.
Genau.
Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass da die, ja, dass die Analysen etwas weit weg von der Realität im Land sind oder vielleicht sich entwickelt haben in den letzten Jahren. Ich weiß es nicht.
Und deswegen können wir froh sein, dass wir jemanden wie Friedrich Merz haben, der sagt, ich schaue nicht nach links, nicht nach rechts, sondern ich gehe geradeaus. Was heißt das denn? Ich folge meiner Überzeugung. Nichts anderes heißt das.
Und das wirkt ja auch jetzt nicht kurzfristig auf eine Wahlentscheidung, sondern langfristig, weil die Leute anfangen, sich darüber Gedanken zu bilden. Und das wird auf Dauer dann auch, bin ich der festen Überzeugung, dann bis zum Wahltag dann auch sich in einer Wahlentscheidung manifestieren. Will ich eben jemanden wie einen Olaf Scholz, wo ich auch nicht genau weiß, was da irgendwie bei ihm los ist, der irgendwie sagt, weiter so, alles ist im Griff, aber nichts ist im Griff in diesem Land? Oder will ich jemanden, der auch für seine Überzeugung eintritt und wirklich mal auch etwas bewegt in der Politik?
Ja, vor allen Dingen, wenn ich dieses, da wurde leider heute auch nicht drüber gesprochen, aber wenn ich mal in dieses den Gesetzesentwurf reinschaue. Ja. Jetzt kommt Philipp Amthor. Hi, Philipp.
Hi.
Reinschaue, ne? Wo wir letzte Woche drüber abgestimmt haben, ja? Familiennachzug begrenzen, dann der Begriff Begrenzung ins Gesetz und drittens, was ich selber gar nicht wusste, dass ein Bundespolizist bei einem vollziehbar ausreisepflichtigen Asylbewerber, der mehrere Straftaten auf dem Buckel hat, dass er den nicht an sich nehmen darf und einen Haftbefehl bei Gericht beantragen darf, sondern der muss erst einen Meter rausgehen aus dem Mann. Genau. Also jeder, der einigermaßen geradeaus schauen kann und gesunden Menschenverstand hat, der wird sagen, das ist richtig. Das heißt, es sind alles Punkte, die de facto die SPD das auch will.
In der MPK hat die SPD ja gesagt,
exakt,
die ist dabei.
Exakt. Die reden hier immer über die AfD. Ja. Wir haben mit der AfD keine Mehrheit, aber mit der SPD hätten wir eine gemacht. Und die SPD hat allein aus wahltaktischen Gründen nicht zugestimmt, weil sie ein Thema brauchte. Und das müssen wir in die Bevölkerung treiben. Das müssen wir erzählen, dass wir nicht auf Taktik spielen, sondern sagen, es muss was passieren. Jetzt stellt euch mal vor, in ein paar Wochen würde irgendwas passieren im Bahnhof und man könnte einen Haftbefehl stellen, macht es aber nicht, weil man es nicht darf. Und wir sagen dann hinterher, ja, aus taktischen Gründen haben wir damals nicht dafür gestimmt. So, und das ist deswegen ist Friedrich Merz der richtige Mann zur richtigen Zeit. Er ist ein Glücksfall für die CDU und für Deutschland, weil er mit seiner Art, Politik zu machen, mit seiner Klarheit, Wahrheit, Ehrlichkeit, nicht jetzt schauen, wer könnte wie denken, wenn ich was sage, sondern was ist das Richtige für das Land, damit es uns besser geht. Genau solche Typen, Entschuldigung, wenn ich es jetzt so sage, brauchen wir. Und deswegen ist der richtige Mann zur richtigen Zeit.
Carsten, vielen herzlichen Dank für die Zeit, bevor du gehst. Weil
kriege ich noch ein Gastgeschenk?
Ihr seid hier Gast.
Ja, aber ihr habt doch Bier bekommen. Aber ihr habt doch Bier bekommen.
Ab dem 24. Februar.
Noch nicht. Also, noch nicht. Aber du hast mit Fußball angefangen und es ist natürlich etwas...
Köln hat heute gewonnen, das fand ich nicht gut, weil die jetzt wieder ein bisschen Abstand haben. Bist du Köln-Fan?
Ja.
Dann lade ich dich herzlich ein zum Spiel Ende März, machen. Paderborn gegen Köln. Ja, bist jetzt hier eingeladen. Darfst du noch eine Person mitbringen?
Machen wir sehr gerne, Carsten. Allerdings eine Frage will ich doch noch von dir beantwortet haben.
Er freut sich gar nicht, ne? Ich dachte, er sagt jetzt, Mensch, super. Jeder will so eine Karte haben.
Ich muss
wir haben nur 15.000 Plätze. Ganz Köln will dahin. Habe ich dich jetzt im Konzert gebracht?
Nein, das ist aber alles kein Problem. Wir senden das auch alles live. Horst Seehofer live. weil wir würden auch immer so gerne ein bisschen aus dem Hintergrund wissen, wer ist auf die Idee mit dem Zettel gekommen? Weil ich musste
ja
auch an Fußball denken. Ist das unser Olli Kahn, gibt Jens Lehmann noch den Zettel? jetzt.
Dieser Zettel.
Der gelbe Zettel von dir, Carsten.
Die gelbe Karte. Ich habe ihm zumindest vorher gesagt, da ich letztens in einer Sendung war bei Maybrit Illner und hatte auch einen Zettel mit. Oh. Und es hat nicht geschadet. Ich habe ihn, glaube ich, gar nicht genutzt, aber es ist irgendwie so eine Sicherheit. Da habe ich ihm nur gesagt, nimm einen Zettel mit, wenn es dir gut tut. Mir hat es gut getan. Ich habe aber nicht über diesen Zettel gesprochen. Das heißt, wer diesen Zettel in der Jackentasche verursacht hat, das kann ich jetzt nicht sagen.
Aber dann haben wir sehr wahrscheinlich demnächst, wenn Friedrich Merz, der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ist, neben seinem Bierdeckel im Haus der Geschichte in Bonn, dann auch diesen gelben Zettel. Carsten, vielen herzlichen Dank. Du musst zur feiernden Menge noch wieder raus.
Danke euch. Euch noch einen schönen Abend und bis bald.
Ich freue mich aufs Fußballspiel.
War gut, danke.
Sehr gut.
Danke dir.
Und wir geben das direkt weiter sozusagen an Philipp Amthor. Mit dir, lieber Philipp, haben wir ja eigentlich schon zigmal versucht, irgendwie mal zusammenzukommen. Aber umso schöner, dass das heute Abend spontan passiert. Philipp, dein Eindruck vom TV-Duell?
Ja, ich nutze die Gelegenheit erstmal, wenn ich dann jetzt viel zu spät, weil wir es schon längst hätten mal machen müssen, bei euch hier im Talk bin, eine Gelegenheit, um Danke zu sagen, dass ihr das mit diesem Format macht. Ich schätze das sehr und finde auch gut, dass ihr hier diese Einordnung für das TV-Duell jetzt auch macht. Ich glaube, um es mal ein bisschen zugespitzt zu sagen, man kann feststellen, der Olaf Scholz hat heute schon den Eingang nicht gefunden, ja, zum TV-Duell, wie wir alle ja sehen konnten. Ich hoffe, es wird ihm leichter fallen, den Ausgang aus dem Kanzleramt zu finden, denn wir haben doch heute alles dafür getan, dass das auch so kommt. Ich glaube, Friedrich Merz hat da heute eine sehr gute Leistung hingelegt und vor allem jetzt mal jenseits der Bewertung des TV-Duells im Einzelnen ist, glaube ich, für die Frage der Bewertung der politischen Entwicklung der nächsten Tage eines zentral: die SPD-Aufholjagd, an die nun eigentlich wirklich niemand außer Olaf Scholz noch geglaubt hat, die ist nun endgültig abgeblasen. Ja. Also die müssen ja schon sehen, dieses TV-Duell war ja für Olaf Scholz in deren Erzählung der letzte Ausweg, der Punkt, wo man nochmal sagen könnte, jetzt 2 Wochen vor der Wahl dreht sich noch was und alle finden doch auf einmal, der Olaf Scholz ist ein großartiger Kanzler gewesen und nur sie haben es vorher nicht erkannt. Dass das heute ausgeblieben ist, zeigt aus meiner Sicht auch zentral, auf die SPD ist da nichts mehr zu geben. Die werden diese Aufholjagd nicht mehr hinlegen. Und deswegen stellt sich die Frage, und das ist das, wofür wir jetzt kämpfen und worum es politisch gehen muss: wie sieht es aus mit dem Abstand der Union zu den anderen politischen Kräften, zur AfD, wie auch sozusagen zu denen, mit denen wir eine Koalition bilden wollen? Und insoweit war es schon allein dafür wichtig, dass das zentrale Signal ist, die SPD wird keine Aufholjagd mehr starten in diesem Wahlkampf.
Bevor wir vielleicht nochmal auf 1, 2 inhaltliche Punkte kommen, würde mich trotzdem mal deine Meinung interessieren. Gab es einen Punkt in der TV-Debatte von Olaf Scholz, wo du mit dem Kopf geschüttelt hast und gedacht hast, was zur Hölle ist das?
Ja, nicht nur eine. Also ich meine, Friedrich Merz hat das ja 2-mal auch gesagt, er versteht es nicht. Und das lag nicht an Friedrich Merz, sondern das lag an den objektiven Umständen. Genau, so muss man sagen, beim Thema Pflegeversicherung und so weiter. Was wollte uns der Bundeskanzler da eigentlich sagen? Also ich meine, wir kennen das ja, dass er dann irgendwie sich eine alternative Wahrheit zurechtlegt und irgendwie das Land schön redet und Probleme wegredet. Aber jetzt irgendwie diese Ableitung dazu treffen, das war wirklich völlig
wirr. Ja, also dann frage ich dich auch direkt, was ist eine Solidaritätsverschränkung?
Ja, das finde ich bemerkenswert. Also das, glaube ich, versteht man irgendwie wahrscheinlich dann nur mit dem Lars-Klingbeil-Abitur oder so. Ich weiß es nicht. Ich finde jedenfalls, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar.
Ja. Also ich habe diese Stellen auch nicht verstanden. Ich fand es aber auch sehr souverän von Friedrich Merz, dann auch mit einem gewissen Amüsement einfach zu sagen, ich habe sie nicht mehr verstanden, Herr Scholz. Und ich muss einfach ehrlich sagen, es gab viele Momente, wo ich den Eindruck hatte, dass Scholz einfach schon den roten Faden verliert. Also ich glaube, beim Bürgergeld, Carsten hat das eben gesagt, da hat er das absichtlich gemacht, irgendwie zu verwischen, er hätte ja schon alles. Aber es gab ganze Momente, wo er einfach nur redete und redete und redete und der Inhalt komplett verwaschen war.
Ja, er wirkte schlecht vorbereitet,
das muss man sagen. Er wirkte schlecht vorbereitet, ja. Und zum Ende hin, hast du auch gemerkt, dann ist es ihm selber aufgefallen oder wurde dann immer unverschämter, eigentlich immer aggressiver, wo er dann ja auch wirklich Merz 2-3 Mal wirklich ganz persönlich angegangen hat. Das fand ich halt auch wirklich, also eines Bundeskanzlers in dem Sinne, auch nicht würdig.
Tja, man muss sagen, verglichen mit der Entlassung von Christian Lindner war er heute geradezu freundlich gestimmt. Scherz beiseite, das zeigt natürlich, er ist da unsouverän in diese Situation gegangen und der ist auch nicht so aufgetreten, wie man es eigentlich erwartet von einem Bundeskanzler, dass der nämlich mit einer guten Regierungsbilanz in eine TV-Debatte geht und seine Regierungsarbeit verteidigt. Hatte man heute eher den Eindruck, Friedrich Merz war in der Position, souverän unsere Inhalte zu verteidigen und Olaf Scholz wollte irgendwie ja mit einem schlechten Skatblatt irgendwie versuchen, Stiche zu machen und das ist ihm offensichtlich nicht gelungen.
Die fehlende Impulskontrolle. Die Impulskontrolle bei Friedrich Merz hat heute funktioniert.
Absolut.
Also Olaf Scholz nicht.
Ja, ganz genau. Ja, also es ist ja immer das, was Friedrich Merz vorgeworfen wird. Also ich fand aber auch, da, wo er wirklich persönlich angefasst war, ist Scholz aus der Rolle gefallen, das würde ich auch sagen. Aber ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, Philipp, aber es war für mich beispielsweise ein sehr persönlicher Moment auch, als Friedrich Merz nochmal erläutert hat, warum wir mit dem Entschließungsantrag und dem Gesetzesentwurf vor anderthalb Wochen im Bundestag waren. Oder Scholz hat nicht ein Wort zu den Opfern verloren. Das fand ich bemerkenswert.
Ja, nicht nur in diesem Kanzlerduell, sondern in den vergangenen Wochen ja auch nicht. Und ich glaube, das war einer der starken Momente auch von Friedrich Merz in diesem TV-Duell, als er das adressiert hat. Denn zur Wahrheit gehört natürlich, dass da hier zwischen Berlin-Mitte und dieser ganzen Diskussion im Regierungsviertel über Parteitaktik und dem, was die Menschen im Land denken, natürlich Welten liegen. Ja. Ich war viel unterwegs in den vergangenen Tagen im Sauerland bei Friedrich Merz im Wahlkreis, in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen, bei mir im eigenen Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern. Und überall sorgen sich die Leute um die Opfer, sorgen sich die Leute um die Sicherheit im Land, um die zunehmende Gewalt. Und dieses Thema spiegelt sich gar nicht wieder in dieser Taktiererei, die Rot und Grün da versuchen. Und deswegen war es gut, dass das heute auch in der Klarheit angesprochen
wurde. Man hatte sogar eher das Gefühl, dass Olaf Scholz heute bemüht war, sich als Hardliner in der Migrationspolitik zu positionieren. Also wie oft er betont hat, was er nicht alles schon gemacht hätte und eigentlich.
Zahlen gehen runter.
Also Wahnsinn.
Und die härtesten Maßnahmen hat er.
Aber es sind ja nicht hart genug, offensichtlich.
Mit Sicherheit nicht. Also die Zahlen sprechen nicht dafür.
Ja, und es ist Realitätsverweigerung, dieses ganze Thema Abschiebungen nach vorne zu stellen, wo uns klar sein muss, die Zahl von Abschiebungen, die in einem Monat erfolgen, da reisen pro Tag mehr an einem Tag illegal in dieses Land. Und insoweit ist das wirklich einfach eine Wunschvorstellung, die da an den Tag gelegt wird. Und ich glaube auch, das hat Friedrich Merz heute in der Debatte gut aufgespießt.
Und da vielleicht auch nochmal in deiner eigenen Profession sozusagen gefragt, was hast du von dieser, von der Möglichkeit der Schrödingschen Zurückweisung gehalten? Das ist sowohl europarechtskonforme und verfassungskonforme und verfassungswidrige geben soll.
Ja,
das fand ich sehr absurd.
Olaf Scholz ist da sprachlich sehr unscharf gewesen von den Zurückweisungen, für die er sich gerühmt hat. Damit meint er die, die tatsächlich stattfinden. Es finden ja derzeit Zurückweisungen statt an der deutschen Grenze, allerdings nur von den Menschen, die keinen Asylantrag stellen. Und nach der jetzigen Rechtsauffassung von Olaf Scholz ist es ja so, die Menschen, die also zurückgewiesen werden, jetzt rechtskonform, diese Zurückweisungen sollen aus seiner Sicht dann rechtswidrig sein, wenn dieselben Menschen dann einfach nochmal Asyl gerufen hätten. Und da finden wir, die Rechtslage steht nicht in Abhängigkeit davon, ob jemand vorgeblich und vorgeschützt einen Asylantrag stellt oder nicht, sondern die Zurückweisung ist vornehmstes souveränes Recht auch des Staates, der seine Grenzen auch verwaltet, administriert. Und insoweit war das natürlich auch absurd und auch von Scholz offensichtlich ein taktisches Spielchen, den Leuten vorzumachen, er würde da im großen Stile irgendwie zurückweisen. Fakt ist, nach der jetzigen Rechtslage reicht das Zauberwort Asyl aus, um eine Einreise in die Bundesrepublik Deutschland zu ermöglichen. Und diesen Zustand wollen und müssen wir ändern.
Wunderbar.
Ich freue mich auch schon, ich kann nicht alles Pulver jetzt verschießen, morgen früh um 7.15 Uhr bin ich im Deutschlandfunk zusammen oder nacheinander mit dem SPD-Generalsekretär Matthias Miersch. Mhm. Noch SPD. Na gut, das kann er ja auch bleiben, selbst wenn die nicht im Bundestag einziehen, aber wir schauen mal, wie die das alles so anstellen. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich denke, der wird dann natürlich versuchen, Olaf Scholz als glühenden Sieger des TV-Duells hinzustellen. Ich werde in Verlängerung von dem, wie wir es besprochen haben, morgen früh auch deutlich machen, dass er das nicht war. Und ich danke auch allen, die das auf den sozialen Netzwerken unterstützen. Vielen Dank, dass ihr insbesondere auch auf X so stark als Multiplikatoren da wirkt und unterwegs seid. Das macht Freude und ich komme gern wieder.
Danke. Wunderbar. Darauf kommen wir auch zurück.
Super.
Vielen Dank dir.
Vielen Dank. Dir. Alles Gute für euch.
So, und damit würde ich auch sagen, verabschieden wir uns jetzt für heute. Wir haben geplant, dass wir in den kommenden 2 Wochen Wahlkampf noch zwischendurch mit kürzeren Talks wieder auf X unterwegs sind. Wir werden das nicht nach jedem noch kommenden Triell, Quadriell, wie auch immer die Dinger jetzt heißen mögen.
Duell gibt es gerade auch noch.
Es gibt auch noch ein Duell nochmal.
Ich glaube, also, eins gibt es noch, ja.
Was auch immer. Eine abschließende Frage an uns als Hosts aber noch. Habt ihr eigentlich Robert Habeck vermisst?
Marcel?
Nein.
Ich würde es mit den Worten von Olaf Scholz beantworten. Nö.
Ich habe ja immer so ein bisschen dann auch mein Feed angeschaut und dann ein bisschen Mitleid, als dann Frau Hasselmann von den Grünen da was getwittert hat, dass irgendwie, ja, fehlt doch irgendwie einer. Ihr habt doch jetzt, ihr habt nicht nur die Wahl zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz, sondern auch noch ein Robert Habeck. Da hatte ich schon sehr große Mitleidsgefühle. Mhm. Ich habe es nicht vermisst. Insofern, die Fronten sind klar. Das sind die beiden, die zur Auswahl stehen. Und der Bessere wird der nächste Kanzler. Und das war Friedrich Merz heute Abend.
Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort.
Ich habe extra Mühe gegeben.
Also, Dankeschön, Manuel. Wir bedanken uns bei euch für das lange Ausharren, für das Zuhören. Und ich hoffe, wir haben euch nicht zu viel versprechen zu viel versprochen mit Carsten Lindemann und dann noch Philipp Amthor dabei. Wir freuen uns, dass der Space morgen dann auch als Podcast wieder zur Verfügung steht und diesmal dann auch wirklich wieder und weil wir jetzt auch alle wieder im normalen Rhythmus sind. Und wie gesagt, wir melden uns die Woche noch mit diversen Formaten, wünschen euch jetzt eine angenehme Nacht. Viel Spaß noch auf X. Und wie Philipp es sagte vorhin, das, was ihr Positives für die Union natürlich machen könnt, macht das herzlich gerne, damit es in 2 Wochen definitiv um diese Uhrzeit längst heißt, Friedrich Merz wird der neue Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.
Und wir schon einige Biere getrunken haben zu diesem Zeitpunkt.
Das werden wir dann auch haben. Schönen Abend euch, macht es gut.
Danke.
Tschüss. Ciao. Tschüss.